Liebe Gemeinde, jede Zeit, ihr werdet es auch schon gemerkt haben, hat ihre Modenamen. Bei mir in der Grundschule ist es zurzeit der Name Jonas. Es freut mich, dass der Jonas Wagner, der natürlich einer anderen Generation angehört, gerade hier in unserer Mitte sitzt. Der Name Jonas. Aber noch vor etwa 10 Jahren waren Namen wie Kevin oder Justin en vogue. Auch vor 100 und mehr Jahren gab es bereits solche Modewellen. Da hieß man hier in Bayern Max oder Ludwig, halt so wie das königliche Haus. Und oben in Preußen Friedrich oder Wilhelm. Und auch in neutestamentlicher Zeit gab es schon ein vergleichbares Phänomen. Da stand der Name Jakob bzw. Jakobus ganz oben in der Beliebtheitsliste. Kein Wunder, denn das wisst ihr alle, bereits einer der Erzväter hieß ja so. Vielleicht ist euch auch schon mal aufgefallen, dass von den 12 Jüngern Jesu immerhin 2 den Namen Jakobus trugen. Da gibt es zum einen Jakobus, den Bruder des Johannes, und, habe ich erst vor kurzem erfahren, möglicherweise ein Cousin von Jesus. Er, dieser erste Jakobus, gehörte quasi zum Inner Circle der Jüngerschaft. Und er gilt nach Stephanus als der zweite Märtyrer in der Geschichte der Kirche. Aber wie gesagt, daneben erscheint auch noch ein anderer Jakobus. Jakobus, Sohn des Alphaeus, über den wir freilich nichts weiter erfahren. In der frühen Kirche taucht dann ein dritter Jakobus auf, einer der sogenannten Säulen der Jerusalemer Urgemeinde. Und dieser dritte Jakobus ist der leibliche Bruder Jesu, der Herrenbruder, wie er auch genannt wird. Und von diesem Herrenbruder Jakobus stammt unser heutiger Predigttext aus dem Jakobusbrief. Liebe Gemeinde, wir wissen nicht genau, wann dieser Bruder Jesu zur Urgemeinde gestoßen ist. Aber im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, der auferstandene Jesus sei nicht allein allen Aposteln erschienen, sondern auch dem Jakobus. Und mit dieser seiner Formulierung wird deutlich, dass mit dem hier erwähnten Jakobus, also 1. Korintherbrief Kapitel 15, keiner der beiden Jünger gemeint sein kann, sondern eben nur der Halbbruder Jesu Jakobus. Möglicherweise hat der seine Mutter Maria, die ja auch erst nach Ostern zur Urgemeinde stieß, von Galiläa kommend runter nach Jerusalem begleitet. Und als ihm dann der auferstandene Jesus persönlich begegnete, erkannte er in ihm den Messias, den Christus, den Sohn Gottes. Und das derjenige, mit dem er aufgewachsen war in Nazareth. Von diesem Jakobus wissen wir sowohl aus dem Neuen Testament, aber auch aus anderen Quellen, außerbiblischen Quellen, dass er sehr stark in der jüdischen Tradition verwurzelt war. Er war geprägt von der tiefen Frömmigkeit seiner galiläischen Heimat, von dem, was er dort in der Synagoge von Nazareth gehört und gelernt hatte. Und diese tiefe Verwurzelung im Alten Testament, in der jüdischen Tradition, das muss man als Hörer und Leser seines Briefes wissen. Und das muss man auch bedenken, wenn man den heutigen Predigttext sich vornimmt. Aber jetzt schauen wir uns bald diesen Text, diesen Abschnitt näher an. Was hilft's, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Kann denn der Glaube ihn retten? So lauten die ersten Sätze aus unserem Predigtabschnitt. Und sofort wird der echte Bibelkenner, und das seid ihr hier natürlich alle, zumal der evangelische Bibelkenner, hellhörig und ruft: Halt einmal, halt einmal. Der Apostel Paulus behauptet doch genau das Gegenteil. In seinem berühmten Römerbrief schreibt er, ich zitiere: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Also was jetzt? Wer von den beiden hat recht? Der große Theologe und Völkerapostel Paulus oder aber der leibliche Bruder Jesu Jakobus, der ehrwürdige Leiter der ersten und ältesten Gemeinde der Christenheit? Ist nun der Glaube allein die Voraussetzung dafür, dass ich gerettet werde? Oder braucht es auch meine guten Werke? Und wie kann das sein, dass im Neuen Testament derart gegensätzliche Behauptungen aufgestellt werden? Da muss der narrisch werden als Bibelleser und frommer Christ, der ganz einfach alles richtig machen möchte. Wer von den beiden sagt nun die Wahrheit? Das ist die große Frage heute in dieser Predigt. Die Antwort lautet natürlich: Beide, beide. Und was uns auf den ersten Blick als Gegensatz erscheint, ist es auf dem zweiten und dritten überhaupt nicht mehr. Natürlich, das können wir schon sagen, Jakobus und Paulus sind zwei ganz unterschiedliche Typen. So was soll es geben in der Gemeinde, selbst in Paul Gerhard. Ganz unterschiedliche Typen. Angefangen als Menschen mit ihrem jeweiligen Charakter, aber auch, und das ist jetzt wichtig, durch ihre spezifische Berufung und Aufgabe innerhalb der jungen Kirche. Paulus hat vorrangig mit Gläubigen aus dem Heidentum zu tun, mit, sagen wir es pfeilgrad, mit ehemaligen Götzendienern. Und seine klare und schlichte Botschaft für diesen Typus Mensch lautet: In Jesus Christus, in ihm allein, habt ihr nun Zugang zu dem einen und wahren Gott. Ihr braucht nicht erst Juden zu werden, so wie ich es bin. Ihr braucht euch nicht an das jüdische Gesetz halten. Es genügt der Glaube an den Gekreuzigten und Auferstandenen. Soweit die klare Botschaft, die sich wie ein roter Faden durch alle Briefe des Apostels Paulus durchzieht. Botschaft für die Völker, uns Barbaren hier eingegriffen. Jakobus dagegen sitzt in Jerusalem. Ich glaube, er ist auch nie aus Palästina, aus Israel rausgekommen. Er ist umgeben von lauter Christen dort, die im Judentum groß geworden sind, so wie er selbst. Und er erlebt, wie diese Leute, die jetzt an Jesus Christus glauben und ihn bekennen, wie sie auf einmal all das Gute geringschätzen und über Bord werfen, was sie einst als gläubige Juden praktiziert hatten. Dass sie sich auf einmal in einer falschen Freiheit wägen und sich dabei auf Jesus Christus berufen, dem Ende des Gesetzes. Ja, wenn das so ist, dann pfeife ich doch auf das Gesetz. Sicher ist auch richtig, dass Paulus und Jakobus sich immer mal wieder, sagen wir mal so, zusammenraufen mussten, etwa auf dem berühmten Apostelkonzil in Jerusalem. Aber, und das ist ganz wichtig, damit das keiner heute in den falschen Hals kriegt, im Kern und in der Grundlage sind sie sich theologisch einig. Und bitte, wir sollten keinen Gegensatz konstruieren, wo letztlich keiner besteht. Halten wir also fest, Jakobus und Paulus, sie setzen einfach unterschiedliche Akzente. Und das ist auch gut so. Liebe Geschwister, unterschiedliche Akzente müssen wir auch heute noch setzen. Als Pfarrer, als Seelsorger, als Gemeinden, als Kirchen. Ich will das jetzt noch ein bisschen weiter ausführen. Da gibt es auch unter uns gläubige Geschwister, die schon von ihrem Naturell her zum Perfektionismus neigen. Sicherlich einige hier, schaue jetzt niemanden speziell an, so genau weiß ich das ja auch gar nicht. Aber wissen wir alle, ob man jetzt betroffen ist oder nicht, es gibt Menschen, die sind von ihrem Naturell her Perfektionisten. Ich bin es jetzt weniger. Ja? Und diese Leute wollen auch als Christen natürlich möglichst vollkommen sein. Und sie machen sich einen ziemlichen Stress in ihrem Bestreben, jede Woche noch heiliger zu werden. Sie sind, und das ist jetzt die unschöne Seite dieses Bestrebens, sie sind längst keine fröhlichen Gotteskinder mehr, sondern entwickeln sich zunehmend zwanghaft und gehen garantiert lustbefreit durchs Leben. Gequälte Geschwister. Und solchen armen Brüdern und Schwestern muss man ganz im Sinne des Apostels Paulus zurufen: Relax, relax. Du musst dich nicht mehr selbst erlösen durch deine Taten und Werke. Würden ohnehin nicht ausreichen, um vor Gottes Heiligkeit zu bestehen. Schau einfach auf Christus und sein Werk, das er auch für dich vollbracht hat. Und dies ein für alle Mal. Da kann man nicht noch was draufsetzen, nachtarocken. Nein, ein für alle Mal, auch für dich. Glaube ihm, vertraue ihm. Und ruh dich aus in seiner Gegenwart. Ich habe immer wieder festgestellt, gerade auch in Gesprächen mit katholischen Christen einer bestimmten älteren Generation, dass die oft zu dieser hier beschriebenen Kategorie gehören. Ja, dieses Zwanghafte, eigentlich Unerlöste, obwohl die Lösung auch an ihnen längst geschehen ist. Soweit die eine Kategorie. Es gibt freilich auch noch die andere. Oft sind das Gläubige unserer lutherischen Kirche, denen von klein auf gelehrt wurde, dass durch die sola gratia, das heißt durch die Gnade Gottes allein, ohnehin schon alles in Butter sei. Sie müssten diese Gnade einfach sola fide, will sagen, durch ihren Glauben annehmen. Ich möchte fast etwas spöttisch sagen, pro forma annehmen, unterschreiben und dann ist es erledigt. Und sie können sich dabei auch noch auf Christus berufen, solum Christum. Liebe Gemeinde, all das, was ich beschrieben habe, ist natürlich völlig richtig. Aber man kann diese ganzen theologischen Aussagen unserer lutherischen Kirche tatsächlich in den falschen Hals kriegen. Wenn man nämlich das Ganze als Freibrief ansieht, weiter zu machen wie bisher. Frei nach dem Motto, gute Werke können mich eh nicht erlösen, deshalb lasse ich sie am besten gleich ganz bleiben. Gab sogar mal einen lutherischen Theologen, der hat es wirklich auf die Spitze getrieben, der hat gesagt, gute Werke sind sogar schädlich. Also man sieht, man kann Wahrheiten, wenn man sie irgendwo auf eine Spitze treibt, ja zu Unwahrheiten umformen. Unglaublich. Wie gesagt, es gibt gerade im lutherischen Bereich, so bei den eher liberaleren Geschwistern, so diese Mentalität, ich lebe einfach so, wie es mir gefällt und ich trage die Generalabsolution Gottes ständig in meiner Brieftasche mit herum, so wie meinen Führerschein und meinen Perso. Hier ist es. Vergebung habe ich schon. Und wisst ihr, liebe Geschwister, auf solche Leute, auf genau diesen Typus Mensch, würde ich jetzt unseren Jakobus ansetzen. Würde ich ansetzen, ganz systematisch. Der würde dann bei Ihnen daheim klingeln und Ihnen quasi schon an der Haustür verkünden, dein Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist tot in sich selbst. Und dann kommt dieses sehr schöne, starke Bild. Solche Leute brauchen auch starke Bilder. So wie auch ein Leib ohne Geist tot ist. Toll, der tote Leib, der Leichnam, leblos, ohne jeglichen Ausdruck im Gesicht, wächsern, gelblich. Pro forma Glaube, ohne Werke, tot. Zugegeben, harte Worte, aber in der Sache absolut richtig. Martin Luther hat den Jakobusbrief ja mal als strohene Epistel bezeichnet und das soll sagen, als Schrift ohne viel Gehalt. Stroh, wenig Körner. Aus seiner subjektiven Sicht kann ich den guten Luther sogar verstehen. Denn gerade unser heutiger Predigttext passt halt erstmal gar nicht in das lutherische Konzept. Das ist so sperrig. Der Luther gehörte ja zu dieser ersten Kategorie, dieses zwanghaft Frommen. Und für ihn war es ja wirklich dann diese Befreiung. Paulus, der Römerbrief, allein durch Christus. Aber wie das halt immer ist bei uns Menschen, wir neigen zu Extremen. Dann habe ich für mich was entdeckt, weil ich das so entdecken musste. Und dann geht es halt oftmals ins andere Extrem. So ist es auch in der lutherischen Kirche dann passiert. Und es brauchte dann den Pietismus und Erweckungsbewegungen, um den Menschen zu sagen, alles gut, was ihr da im 16. Jahrhundert schon mal gehört habt, aber ohne heiliges Leben, geheiligtes Leben geht's halt auch nicht. Ja. Liebe Geschwister, ich persönlich bin dankbar dafür, dass ich in unserem Wort Gottes neben der super wichtigen Stimme des Paulus auch die super wichtige Stimme des Jakobus erhebt. Beide gehören zusammen. Beide zusammen ergeben ein wunderbares Duett, so wie in der Musik. Man muss halt nur genau hinhören. Amen.